Fantastisch. Thomas Räger, guten Tag.
Hallo David Mailänder. Ich höre mich heute etwas seltsamer an, ein bisschen bassbetonter. Liegt daran, dass meine Stimmlippen vom gestrigen Spiel meiner favorisierten Footballmannschaft, den Bandits 2, etwas überanstrengt wurden. Die haben nämlich das erste Mal seit ihrem Bestehen ein Spiel gewonnen. Und das war klasse.
Tja, das hast du mir vorhin auch schon gesagt, dass du dich komisch anhörst. Ich merke keinen Unterschied. Es scheint immer so zu sein.
Ah.
Immer.
Gut, auf jeden Fall, das war fantastisch. Voll fantastisch. Liegt voll im Thema unserer Sendung.
Die fantastische Woche. Sollen wir in die Themen gehen direkt oder möchtest du noch über ein paar Gefühle sprechen am Anfang?
Ja, ich denke, während du die Themen vorliest, werde ich mich von diesem emotionalen Hoch, dem gestrigen, dann doch entfernen können und mich auf unser Thema Science Fiction mehr einstimmen können.
Die Themen.
Und wir haben heute eigentlich nur ein Thema. Wir sprechen über die deutsche Science Fiction mit einem kleinen Fokus auf der Literatur. Wo steht ihr eigentlich? Am Aufbruch oder am Abgrund? Wir diskutieren ausführlich mit unseren Gästen Uwe Post und Sven Klöpping, Gründer der deutschen Seite deutscheSciencefiction.de.
Die fantastische Woche. Der Nachrichtenrückblick. Mit David Mailänder und Thomas Dräger.
Guten Tag. Ja, Sven Klöpping und Uwe Post sind beide uns akustisch zumindest zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Die deutsche Science Fiction. Ist sie am Aufbruch oder ist sie am Abgrund?
Sie ist seit 20 Jahren im tiefsten Kellerloch, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Nein, Spaß beiseite. Also sie hat Chancen, sie hat Möglichkeiten. Es kommt nur darauf an, dass man gescheit damit umgeht und sich vernetzt und dass alle zusammenarbeiten und nicht gegeneinander gearbeitet wird. Meine Meinung.
Ja, das ist ganz richtig. Es ist allerdings auch so, dass es in der Vergangenheit ein bisschen an der Aufmerksamkeit gehapert hat. Ja, also wenn ich in einen Buchladen gehe, dann sehe ich da mit ein bisschen Glück tatsächlich ein paar Science-Fiction-Bücher zwischen den Vampir-Schmonzetten. Und wenn ich dann ganz genau nachgucke, dann finde ich vielleicht sogar ein Buch von einem deutschen Science-Fiction-Autor. Das ist aber eher die Ausnahme. Es gibt aber viele tolle deutsche Science-Fiction-Autoren, sowohl im Bereich der Romane als auch im Bereich der Kurzgeschichten. Und denen wollen wir so ein bisschen mehr Gehör, ein bisschen mehr Präsenz verschaffen.
Das finde ich jetzt natürlich ein bisschen... wir haben später noch einen O-Ton von einer Veranstaltung, die ersten Science-Fiction-Tage in Karlsruhe, die genau das aufgreifen, was du da gerade besprochen hast. Hätten wir uns nur vorher besser abgesprochen, hätten wir den jetzt spielen können.
Tja, man kann ihn auch jetzt spielen, Thomas. Sollen wir es tun? Möchtest du es? Ja. Aber lass uns am Anfang sagen, weil das ja die Hörer nicht wissen, ja. Sven Klöpping und Uwe Post. Wir begrüßen nochmal Uwe Post, dann soll Uwe Post kurz sprechen, damit man das auch stimmlich auseinanderhalten kann. Uwe Post, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Und jetzt Sven Klöpping.
Hallo.
Ja, genau, das ist der Unterschied, so hören Sie sich an. Und jetzt auf den Karlsruher Science-Fiction-Tagen ist Thomas Dräger, bist du gewesen und du hattest den Eindruck, ja. Es waren also nicht so viele Leute dort, die auch gerne gekommen sind.
Waren zwei Tage am Samstag und am Freitag, also Freitag und Samstag.
Den Karlsruher Science-Fiction-Tagen und, übrigens, ich habe glaube ich Deutsche
in
gesagt.
Karlsruhe, genau. Ja, ja, genau. Karlsruhe. Und es waren, sagen wir mal, 8 interessierte Zuhörer und einige Vortragende. Und wenn du jetzt an den zweiten Teil der Bemerkung gehen könntest, da ist es dann der Matthias Falke, der da über diese Zweiklassengesellschaft in Deutschland in puncto geschriebener Science Fiction erzählt. Und da greift genau das auf, was wir eben gerade schon gehört haben, dass es einige wenige gibt, die eigentlich auch im Verborgenen vor sich hin munkeln.
Also die Science Fiction gibt es in dem Sinne nicht, das ist sehr stark zweigeteilt. Es gibt oben die Großen, Heine und Bastei und sowas, die fast nur Angelsachsen einkaufen.
Aber Heine ja kaum noch, oder? Oder jetzt wieder?
Ja doch, also da sind fast nur Engländer, Amerikaner. Ja. Und unten drunter, ganz weit unten drunter, sind so die 3, 4 kleinen deutschen Verlage wie Blitz oder Wurdag oder sowas, die versuchen mit 3-stelligen Auflagen über die Runde zu kommen. Also die Science-Fiction sind zwei komplett getrennte Ebenen, zwei Welten.
Zu welchen zählen Sie sich?
Ich bin hier unten beim Blitz Verlag.
Also
wir haben eine Auflage von 888 pro Band.
Schöne runde Zahl.
Das ist eine schöne runde Zahl, aber die Kinder kann man damit nicht ernähren.
Uwe Post, in welcher Liga spielst du?
Ich spiele in derselben Liga wie Matthias Falke. Auch ich ernähre meine Kinder, oder ich würde meine Kinder, wenn ich welche hätte, nicht mit dem Schreiben ernähren. Ich habe einen Brotjob. Ich bin Softwareentwickler im Hauptberuf und schreibe nebenberuflich. Da kommen dann halt mal ein paar Euro rein. Auch meine Bücher haben dreistellige Auflagen.
Und meinst du, es ist denn möglich, in Deutschland mit Science Fiction reich zu werden, Geld zu verdienen?
Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dazu gibt es einfach zu wenig Publikum. Das gilt übrigens auch für die Bücher, die in größeren Auflagen erscheinen. Das sind auch keine fünfstelligen, sechsstelligen, das ist auch keine Liga von Harry Potter oder Twilight oder wie sie alle heißen.
Also heißt das eigentlich, dass die Romanze dem Science Fiction fehlt?
vielleicht ein bisschen. Vielleicht schreiben wir Science-Fiction-Autoren an unseren Lesern vorbei. Das will ich noch nicht mal ausschließen. Im Großen und Ganzen ist es einfach so, wir haben Ideen, von denen wir hoffen, dass sie bei unseren Lesern ankommen. Und das bewegt sich eben in dem Science-Fiction-Genre. Und die Anzahl der Science-Fiction-Fans ist relativ gering. Es ist fast eine verschworene Gemeinde, bei der jeder jeden kennt, mit Handschlag begrüßt. Ja? Das ist nicht zu vergleichen mit der Fantasy oder auch mit anderen Genres, wie auch Fantastik allgemein, die einfach viel größere Leserschichten erreichen.
Uwe Post, das muss man sagen, ist genauso wie Sven Klöpping Science-Fiction-Autor. Dein Buch, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich lese es aber mal vor, Valpa, Tonrafir und der Zeigefinger Gottes ist auch nominiert worden für den Kurt-Laßwitz-Preis in diesem Jahr als bester Roman. Nun ist das ja so ein, könnte man das ja fast schon diesen Preis jetzt als Indikator für die Lage der Science-Fiction nehmen, wenn man das mal böse ausdrückt. Dort wird die Creme de la Creme nominiert. Und jetzt sehe ich zumindest, es werden eigentlich sehr wenige Verlage dort nur nominiert. Also zum Beispiel in diesem Jahr bei der besten SF-Erzählung. Ich glaube, alles aus dem Wurdak-Verlag, aus einem Erzählband. Liegt das jetzt daran, dass die so wahnsinnig gut sind, oder gibt es einfach so wenig?
Grundsätzlich gibt es bei den Kurzgeschichten ein großes Problem. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, vor 10, 20, 30 Jahren, gibt es bei den großen Verlagen keine Science-Fiction-Kurzgeschichten mehr. Die finden einfach nicht statt. Es gibt praktisch keine Anthologien, keine Story-Sammlungen mehr. Die letzte ist, glaube ich, im Bastei-Verlag mal erschienen. Da stand dann ganz groß Andreas Eschbach drauf, damit sich das Ding irgendwie noch verkauft. Es war aber in Wirklichkeit nur eine Geschichte von ihm drin. Alles andere von anderen Autoren, auch dort ganz wenige Deutsche. Und dieses Ding hat sich ganz, ganz schlecht verkauft. Die großen Verlage bringen einfach keine Anthologien raus und deswegen ist das inzwischen eine Domäne der Kleinverlage geworden. Das heißt allerdings nicht, dass diese Geschichten schlecht sind. Es gibt nur ein sehr, sehr kleines Publikum.
Jetzt gucke ich gerade auf eure Internetseite deutsche-science-fiction.de und in dem Kopfbild ist für mich dann klar ersichtlich, deutsche Science-Fiction ist Raumpatrouille Orion und Perry Rhodan und dann fertig. Ist das, was ihr mir sagen wollt?
Das ist natürlich nicht das, was wir sagen wollen, sondern das sind die Köpfe, die man wiedererkennt. Ja, das sind die Köpfe, die die deutsche Science-Fiction widerspiegeln. Das Problem ist, wenn man in so einem Banner etwas darstellen möchte, was repräsentativ ist für die tatsächliche, jetzt in diesen Jahren aktuelle geschriebene deutsche Science-Fiction, dann ist das nichts, was irgendjemand wiedererkennen würde. Und wir wollten ein bisschen diesen Wiedererkennungswert auf dem Banner haben.
Ist Sven Klöpping eigentlich wieder da? Wir haben gehört, er holt sich ein Getränk, aber wir machen das jetzt einfach live. Ist er dort? Guten Tag.
Ich bin da. Aus den Weiten des Getränke-Dschungels wieder zurückgekehrt.
Das ist schön. Und was du ja vorhin gesagt hast, das fand ich ganz interessant. Science Fiction hat eine Chance, man muss ja nur sich wieder stärker vernetzen. Vielleicht können wir das nochmal etwas ausführen. Also ihr macht ja eine Seite ein bisschen vielleicht ja auch mit einer Mission, das Genre etwas bekannter zu machen, darauf hinzuweisen. Es gibt ja hier durchaus Autoren, die was können. Wie kann das denn erreicht werden, dass deren Können gewürdigt wird?
Tja, gute Frage. Zum einen gibt es die deutschen Literaturpreise für Science Fiction, Kurt-Laßwitz-Preis, Deutscher Science Fiction-Preis, da kommen natürlich die Etablierten hin. Das große Problem bei der deutschen Science Fiction, aber auch bei der europäischen Science Fiction generell, denke ich, ist halt, dass die Leute, die von unten kommen, es gibt viele Talente, die irgendwo herumschlummern. Und sie müssen nur geweckt werden oder mal gefördert werden und angesprochen werden, mach doch mal was für uns oder so. Und da kommt es halt auf diesen Netzwerkgedanken an, dass man das weiter ausbaut und die Leute zusammenbringt einfach. Also mal ganz unkommerziell sagt, so sieht's aus, hier stehen wir und wollt ihr nicht mal mehr zusammen machen, wollt ihr nicht irgendwie interessante Projekte mal ins Leben rufen oder wollt ihr nicht mal die Story da anbieten oder und so weiter. Also sowas, dieser Gedanke, der fehlt so ein bisschen. Also ist schon da, aber er könnte noch besser sein.
Jetzt habt ihr ja mit eurer Seite solch ein Werkzeug vielleicht in das digitale Leben der Science-Fiction-Fans hineingestellt. Und ihr fragt auch gleich auf der Startseite euch selber, wie schon wieder ein Science-Fiction-Portal. Ist das jetzt Kernstück dieser Idee des Vernetzens oder kommt da noch andere Sachen dazu?
Wie meinst du das jetzt, wie schon wieder, also dieser Artikel, den ich geschrieben habe?
Genau, richtig. Also du fragst dich ja selber...
Da geht es ja so ein bisschen selbstironisch darum, was soll das überhaupt? Wir haben verschiedene Science-Fiction-Portale in Deutschland, aber da geht es halt hauptsächlich um anglophile Literatur, englischsprachige oder auch ja im größten Teil international auch. Und halt um Übersetzungen oder um Filme oder wie auch immer. Die deutsche Literatur gerät so ein bisschen ins Hintertreffen dabei, wenn man sich halt nur auf diese Kassenschlage konzentriert. Weil Science-Fiction passiert momentan, wenn wir ehrlich sind, eigentlich eher im Film. Also eher in grafischen oder im Comic oder so. Ja? Also kommerziell. Literarisch gibt es da einigen Nachholbedarf. Es kommt halt, wie gesagt, wenn man halt diesen Netzwerkgedanken mal anbringt, dann sollte man auch was tun, dass die Leute zusammenkommen und nicht nur davon reden halt. Ne? Und das haben wir halt mal jetzt in Angriff genommen.
Funktioniert das schon? Kommen da schon Leute zusammen? Oder ist das doch mehr ein Portal von euch beiden?
Nee, da kommen schon. Also wir haben schon Interesse geweckt und im Moment ist die erste Diskussion im SF-Netzwerkforum. Da geht es um Steampunk. Das ist auch ein Artikel, den ich geschrieben habe, da auf für deutsche-science-fiction.de. Steampunk nichts als bloßer Dampf. Also ich meine,
heiße Luft.
Wenn man als Autor jetzt Dampf als quasi schon Attribut vor ein Wort setzt, dann ist es noch lange kein Steampunk, weil für mich erstens ist der Punk gerät dabei so ein bisschen in Vergessenheit und es ist nicht alles nur bloß blauer Dampf, sollte nicht alles blauer Dampf sein, was da passiert. Und da ist schon eine interessante Diskussion zum Beispiel entstanden und sowas erwarten wir auch für die Zukunft, dass dann halt Leute sich noch weiter mit Themen beschäftigen, die für die literarische Science Fiction wichtig sind.
Ja, und dennoch muss man ja immer, was die Science-Fiction angeht, sagen, das ist heute ja auch wieder leicht angesprochen worden, viele Verlage, große Verlage zumindest, scheuen diesen Begriff. Science-Fiction hat offenbar keinen so guten Ruf. Woran könnte das liegen?
Bin ich gefragt?
Ja.
Beide, oder?
Gerne.
Die großen Verlage haben das Problem, sie müssen ihre Sachen verkaufen. Die Autoren haben das Problem... Was heißt ein Problem? Also die haben eigentlich kein Problem, die schreiben eigentlich sehr gute Sachen und das kleine Problem besteht halt darin, dass keiner motiviert wird, es zu lesen. Viele Leute würden vielleicht gerne deutsche Science-Fiction lesen, wollen das aber nicht, weil sie dazu nicht gewollt werden. Also quasi, weil die großen Verlage nicht daherkommen und sagen, ja, wir machen jetzt mal eine Anthologie wie in den 80ern, so eine große Anthologie mit Nachwuchsleuten, aber auch mit Größen der Szene und vielleicht auch mit internationalen Autoren, was momentan die Kleinverlage machen. Das übernehmen die Großverlage halt nicht mehr, weil es da wahrscheinlich keine Leute gibt, die sich mit dem Nachwuchs so richtig beschäftigen. Also die Nachwuchsförderung passiert eher auf semi-professionellem Niveau in Deutschland.
Aber Uwe Post, man kann doch auch sagen, keiner möchte gerne nerdig sein. Und Science Fiction ist ja ein bisschen ein nerdiges Thema. Ich glaube, Andreas Eschbach hat mal in einem Interview mit der Space View gesagt, der Begriff Science Fiction, glaubt er, kostet ihn Auflage. Also das heißt, das scheint ja tatsächlich Leute abzuschrecken, dieses Wort allein.
Das ist völlig richtig und man kann das auch sehr leicht beobachten. Zum Beispiel Markus Heitz, Collector. Ja? Das ist letztes Jahr rausgekommen. Markus Heitz kann ja schreiben, was er will, weil er verdient ja mit seinen Zwergen und so schon sehr viel Geld. Und er hat da sehr viele Freiheiten. Ne? Wenn der dem Verlag sagt, ich schreibe jetzt mal Science Fiction, dann bringt der Verlag das raus. Ja, und auf diesem Buch Collector steht nirgendwo drauf, dass es sich um Science Fiction handelt. Ja? Also dieses Label Science Fiction fehlt. Und das gilt nicht nur für das Buch, das gilt für sehr, sehr viele Bücher. Da steht dann Thriller drauf, oder Roman, mit ein bisschen Glück steht da Zukunftsthriller oder Zukunftsroman. Das Label Science Fiction wird als Verkaufshindernis betrachtet von den Verlagen. Ich vermute mal, dass das ganz einfach daran liegt, dass es so ist. Ja, die Verlage haben ja Gründe, warum sie etwas auf eine bestimmte Art und Weise vermarkten. Die denken sich ja das nicht im stillen Kämmerlein aus, die machen ja Marktanalysen, wer weiß was. Das sind ja große Industriekonzerne im Grunde. Ja. Die können es sich nicht leisten, irgendwas aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Also das Label Science Fiction ist Verkaufshindernis, wahrscheinlich weil Menschen, die so ein Buch, wo Science Fiction draufsteht, glauben, boah, wenn ich das jetzt kaufe und das sieht jemand, dann denkt er, ich bin so ein Nerd. Ja, und Nerd ist ja was Negatives, außer die Nerds selbst. Die finden es, glaube ich, nicht negativ. Ne? Weil Nerds werden gerne belächelt. Und wer möchte schon gerne belächelt werden? Deswegen, wer kauft schon gerne Science Fiction?
Ja, das ist natürlich ein Grund. Wobei natürlich es Science-Fiction-Sachen gibt, die sich verkaufen. Und da haben wir auch ein kleines Hörbeispiel dazu. David, wenn du das erste Beispiel mit dem schlagkräftigen Namen spielen könntest. Und dann hören wir, können wir ja mal drüber reden, ob ihr denn erkennt, wo das her ist.
Ende November 2526 im Londoner Bunker. Nachdenklich blickte die Queen in das Gesicht von Mars Hawkins. Wie konnte ein Mann, der so wenig Anstand besaß, nur so schön sein? Mars, der ihre Blicke missverstand, zog mit den Fingern ihre Lippen nach und ließ sie langsam zwischen ihre nackten Brüste gleiten. Dort strich er abwesend über das Amulett, das ihrer inzwischen verstorbenen Mutter gehört hatte. Wie glaubst du, wird Lady Stone auf deinen Wunsch reagieren, uns gegen die Lords in den Kampf zu führen? Fragte er. Sag du es mir, du kennst sie besser als ich. Victoria lachte. Ein bisschen zu laut, ein bisschen zu schrill. Sein Possenspiel ging ihr auf die Nerven. Sicher war er bereits bestens über Lady Stones Vorhaben informiert. Schnell setzte...
Ja. Kam das jetzt aus Lady Chatterley?
Das war, glaube ich, erotische Science Fiction. Ich habe da mal auch was im Internet drüber gesehen. Da gibt es einen Verlag, der sich auf erotische...
Nee. Kalt, ganz kalt. Ja. Es verkauft sich. Es ist aus Madrax. Ich möchte es auflösen. Es ist aus Madrax Miathorn. Las auch auf diesen ersten Science Fiction Tagen in Karlsruhe. Und das ist ja Science Fiction, der sich verkauft, neben Perry Rhodan in Deutschland.
Ja, und zwar nicht schlecht. Ich finde die Serie auch nicht schlecht. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich sie auch ständig lesen. Das ist definitiv eine gute Sache. Und es ist auch schön, dass es das gibt. Allerdings, ja. es gibt nicht viel davon. Ne? Es gibt nicht viel von der Sorte. Ja, das ist ja, also jetzt mal im Vergleich zu Gaslichtromanen.
So. Ja, es ist halt das klassische Beispiel, der Unterschied marktfähig und kreativ. Also was ist jetzt noch kreativ, was ist schon marktfähig oder umgekehrt, und da gibt es halt, der Übergang ist fließend, das kann man nicht so genau bestimmen. Diese Science-Fiction-Serien wie Perry Rhodan und Madrax, die haben halt den Vorteil, dass es die schon erstens lange gibt, dass sie halt sich etabliert haben auf dem Markt und dass die da in dem Sinne auch viele Freiheiten haben. Also die Leute, die gucken jetzt nicht mehr drauf, bietet mir das noch irgendwas Neues, sondern die wissen, worauf sie sich einlassen, und sie bekommen auch das, was sie erwarten. Und deswegen verkauft sich das auch.
Und es richtet sich natürlich auch nach dem, was die Verlage denn so aus diesem Feedback aus der Leserschaft denn angetragen bekommen, und danach richtet sich das auch ein bisschen. Ist das der Schlüssel zum Erfolg der Science Fiction?
Dann würde ich jetzt nicht es ist nicht das Hauptaugenmerk, worauf die Verleger wahrscheinlich Wert legen. Die berücksichtigen das wahrscheinlich, kann ich jetzt auch nur mutmaßen, aber ja, ein Schlüssel zum Erfolg ist Publikumsnähe einfach. Also, dass man den Leuten, früher sagte man, aufs Maul schaut, oder dass man sich unter die Leute begibt und erfährt oder was sie wollen. Also dass man halt herausfindet, was sie einfach, was sie wirklich bewegt, die Leute. Und das ist halt gut, das sind halt große Themen wie Erotik und so weiter, muss auch mit drin sein. Bei Science Fiction sind es halt, Ernst Rudolph sagt das immer so schön, Raumschiffe und Planeten. Ihr müsst was mit Raumschiffen und Planeten schreiben, dann verkauft sich das auch und es stimmt, bis zu einer gewissen Grenze. Wenn die, also ich als Autor setze mir da auch eine Grenze und sage, ich will aber noch mehr. Ich will jetzt nicht nur Raumschiffe und Planeten, ich will noch ein bisschen mehr den Leuten bieten und ein bisschen, dass es auch vielleicht noch in 500 Jahren jemand von irgendwo vom Server runterlädt und denkt, boah, das ist ja geil, die Story, die der vor hunderten von Jahren geschrieben hat. Ne?
Jetzt hast du ja, Sven, auch, sagen wir mal, wenn man so will, ein interessantes Thema bedient, Drogen, ja, bei Mega Fusion. Wir verlinken auch mal die alte Sendung bei SF Radio, haben wir schon mal eine gemacht, da hört man auch mal, wie wir beide vor 9 Jahren geklungen haben. Das ist ja, ich fand, das sind, finde ich, alles ganz bankige, schöne Geschichten. Du hast uns aber im Vorgespräch gerade gesagt, du arbeitest gerade auch daran, in diesem Universum noch etwas in Buchform zu machen, dass du ein bisschen davon weggehst, von diesem Speziellen. Ist das auch der Versuch, sich eher einem Publikum anzupassen, dass du irgendwo verortest, aber nicht dort, wo die Geschichten vor 9 Jahren waren?
Ich würde sagen, ich entwickle mich weiter. Also es ist immer noch ein Teil, das, was ich früher gemacht habe, ist immer noch ein Teil von mir und von meinem Schreiben. Dieser Punk, den du gerade gesagt hast, den habe ich da damals, natürlich, ich war selbst Punk viele Jahre lang und habe auch ein Ego gehabt und bin in zerrissenen Klamotten rumgelaufen. Also ich kenne das, wovon ich schreibe, aber ich schreibe jetzt nicht für Punks, ich schreibe für Leute, die kreativ mit der Realität oder mit der von mir erschaffenen Realität dann umgehen wollen und da noch irgendwie einen Kick draus ziehen, also sprachlichen Kick meine ich jetzt, ja, also dass man mit der Sprache zum Beispiel mal ein bisschen kreativer und offener umgeht. Und momentan entwickelt sich das natürlich in die Richtung auch, dass es halt ein bisschen massentauglicher, ein bisschen breit gefächerter wird. Aber es ist halt vor allen Dingen auch deswegen so, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht immer so schreiben. Ich will auch nicht immer so schreiben. Und es ist halt von mir aus so gekommen. Also es kam aus mir heraus, dass ich gesagt habe, ja, ich will erzählerischer schreiben. Ich will nicht mehr nur diese abgefuckten Typen und diese Schattengesellschaft beschreiben. Ich will auch irgendwie was ganz Normales machen oder interessante Phänomene beschreiben, wissenschaftliche Phänomene. Und die will ich integrieren in die Literatur.
Ja. Und daran arbeitest du gerade sozusagen dann, aber wann das soweit sein wird, weiß man einfach jetzt noch nicht. Das ist ein langer Prozess.
Ich arbeite an verschiedenen, zum Beispiel, du meinst jetzt Romane, meinst du?
Ja, genau.
Also ich arbeite an verschiedenen Romanen, habe verschiedene Konzepte schon fertig. Wann die jetzt allerdings fertig werden, ich habe geplant für 2012, dass mindestens ein Roman fertig ist. Ob ich das schaffe, ob das 2013 wird, weiß ich nicht. Aber so in dem Rahmen, dass es halt in 1-2 Jahren mal einen Roman von mir gibt, das darauf arbeite ich hin.
Ja, Uwe Post, das ist ja auch, du hast ja gerade auch gesagt, damit verdienst du nicht dein Geld. Das ist ja dann möglicherweise auch, wenn man versucht, Termine einzuhalten, eine schwere, wenn man so will, vielleicht auch schöne, aber eine Belastung neben dem Beruf. Wie organisierst du das? Das ist ja dann ein bisschen, wenn man so will, arbeiten in der Freizeit, wenn vielleicht auch mit einem Ertrag, den man daraus auch finanziell bekommt, aber ja eben nicht, um das Leben davon zu bestreiten. Wie organisierst du das?
Ich schreibe nicht, um Geld zu verdienen. Es ist ein, es ist ganz nett, wenn da mal ein paar Euro vom Atlantis Verlag überwiesen werden, weil doch mal ein paar Leute meine Bücher gekauft haben. Das ist schön, das freut mich. Ich muss aber offen sagen, noch mehr freut es mich, wenn es gute Rezensionen gibt, wenn es mal wieder eine Amazon-Rezension gibt. Das ist für mich ein Fest, ja. Wenn da dann noch 4 Sterne dran stehen, dann mache ich eine Flasche auf. So. Ich versuche nicht den Fehler zu machen, irgendwie nur so für mich zu schreiben. Ich versuche meine Leser zu respektieren und dementsprechend für sie zu schreiben. Also das zu schreiben, von dem ich glaube, dass es ihnen Spaß macht. Und das macht mir dann gleichzeitig auch Spaß. Deswegen ist für mich Schreiben gar keine Arbeit. Ja. Und deswegen kann es mir auch nicht passieren, dass ich mit einer Schreibblockade da sitze, weil wenn man einfach nur aus Spaß schreibt, dann gibt es keine Schreibblockaden. Freilich, wenn ich abends nach Hause komme und einen 8 Stunden Arbeitstag hatte, dann ist es schwer, nochmal runterzukommen, sich zu entspannen und rein zeitlich, ja, bis das Abendessen gekocht ist und abgeräumt ist, dann ist einfach nicht mehr die Zeit da, um sich komplett in die Romanwelt zu begeben. Deswegen schreibe ich hauptsächlich, und das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage, an Wochenenden oder im Urlaub, wenn ich längere Zeit frei habe. Aber da komme ich dann auch relativ schnell vorwärts, sodass ich hoffe, dass mein nächster Roman irgendwann in diesem Jahr nochmal fertig wird.
Das finde ich ja ziemlich interessant, was da alles am Laufen ist gerade, was alles so in der Pipeline steckt, wie man so sagt. Ich war ja auf diesen, wie gesagt, immer noch Science-Fiction-Tagen. Das hat mich ja doch ein bisschen beeindruckt. Ich kam da in diesen Raum rein und es lagen sehr viele Blätter und Stifte rum. Jetzt dachte ich immer, dass die Science-Fiction-Freunde doch relativ technonah sind. Aber trotzdem, der Kuli und das Blatt regierte da irgendwie die Szene. Hat mich beeindruckt. Auf der anderen Seite hat der Autor Frank Gehrig gesagt, dass zum Beispiel eins von den wirklich tollen Sachen in Deutschland, wo ein Autor auch manchmal dann noch ein Stückchen was fürs Abendbrot sich dazu verdienen kann, die Science-Fiction-Ecke in der CT, der großen Soft- und Hardware-Zeitschrift ist. Das fand ich interessant und beeindruckend, dass solch ein sehr marktorientiertes Magazin, sehr, sehr techniknah, klar, die berichten ja über nichts anderes, außer die moderne Technik, dass die immer noch so der Science-Fiction die Stange halten. Fand ich beeindruckend. Wie seht ihr das?
Zu deiner Frage mit dem Stiften, ist es natürlich so, dass die wahren Science-Fiction-Fans mit ihren iPads schon längst von Aliens zu Raumstationen transportiert werden, sondern die wirklichen Konten stattfinden. Das andere, der CT, ich finde es auch sehr möglich, dass es so eine Zeitschrift gibt, auch in der Auflagenstärke, die sagt, ja, wir machen was für deutsche Science-Fiction, obwohl sie ja sagen, wir veröffentlichen keine Science-Fiction, sondern wir veröffentlichen Literatur über Technik. Das ist ein kleiner Unterschied, den sie da machen. Aber im Endeffekt ist es dasselbe. Und sie fördern dadurch natürlich die deutsche Science-Fiction-Szene. Also es gilt als angemessen, sag ich mal, wenn man einen gewissen Status als Autor erreicht hat, da zu veröffentlichen. Und das ist ja schon auch eine Möglichkeit, bezahlt zu werden, ist schon was, ja.
Soll ich da aber mal ein bisschen halt eine aus dem Zeitschrift, ne? Soll ich da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also in den Jahren 97, 98 war ich Redakteur bei der CT. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob die Hörer das wissen, jetzt wisst ihr es. Und deswegen weiß ich so ein bisschen, wie das zustande gekommen ist. Es ist tatsächlich so, dass das innerhalb der CT-Redaktion so ein Idealismus ist. Es ist also nicht einfach nur aus der wirtschaftlichen Erwägung heraus, ja, diese 3 Seiten mit der Science-Fiction-Geschichte kriegt man relativ leicht voll, sondern es gibt da ein paar Leute innerhalb der Redaktion, die das immer weiterführen und da richtig mit Begeisterung dabei sind. Und es ist umso höher ist es zu bewerten, dass das für uns Autoren eine Veröffentlichungsmöglichkeit ist, die tatsächlich mit Geld belohnt wird, und zwar nicht schlecht, ja, also es gibt für Science-Fiction-Kurzgeschichten also mit Abstand nichts, wo man als Autor so viel Geld dafür bekommen kann. Man darf allerdings auch nicht vergessen, die CT hat eine Auflage von, ich weiß es nicht so genau, so 300.000 oder so, also die Anzahl der Leute oder der Prozentsatz der Leser, die diese Kurzgeschichte lesen, ist schon relativ gering, darf man sich nichts vormachen.
Ich denke, wir haben einige Einblicke in die deutsche Science-Fiction-Szene bekommen. Vielleicht hören wir noch mal rein in den letzten O-Ton, den ich aus Karlsruhe mitgebracht habe, der ja auch leider noch mal ein bisschen Licht hineinwirft in das scheinbar dann doch relativ im Schatten lebende Pflänzlein deutscher Science-Fiction.
Jetzt habe ich erfahren oder wurde mir eben angetragen, dass sich Fantasy momentan super verkauft, der Science-Fiction aber immer so ein bisschen Stiefkind da in der Entwicklung geblieben ist.
Science-Fiction ist in der Defensive so ein bisschen, also die klassische Science-Fiction mit Raumschiffen und Robotern und so weiter, das ist abgedrängt von irgendwelchen Elfen und Zwergen und Drachen und Raubrittern und so. Das ist halt der Trend seit Herr der Ringe und so.
Ja, seit längerem, seit ungefähr 10 Jahren. In den 80ern war es umgekehrt. Da war die Fantasy ein kleiner Zögling, der sich kaum irgendwie halten konnte, sich aber trotzdem sehr gut ernährt hat und mittlerweile die Eltern überflügelt hat.
Ist man da dann nicht versucht, sich dann auch den spitzöhrigen kleinen Waldläufern zu widmen und damit dann vielleicht dann doch das Auskommen besser zu sichern?
Nein. Ich selber habe mein Auskommen nie zwar mit dem Schreiben, aber nicht mit Science-Fiction-Geschichten. Und mein Problem mit der Fantasy ist, dass es hier kaum Neues gibt.
Ja, soweit aus den Science-Fiction-Tagen Karlsruhe. Zum Schluss war das der schon erwähnte Frank Gehrig. Davor hat Matthias Falke gesprochen und wir bedanken uns auch bei Mia Zorn für ihre Lesung dort in Karlsruhe.
Uwe Post, das muss einen ja doch ein bisschen ärgern, irgendwie Fantasy, dass die so erfolgreich sind. Das sind ja auch irgendwie Nerds auf eine gewisse Weise. Warum die das kriegen, was der Science Fiction verwehrt bleibt?
Ich bin da ganz vorsichtig, meine Ehefrau schreibt Fantasy.
Ah ja, ist auch aber auch nominiert für den Kurt-Laßwitz-Preis dann wahrscheinlich mit einer Science-Fiction-Geschichte, aber.
Genau, Nadine Boos, die ist auch mit einer Kurzgeschichte, genau, ist sie auch nominiert. Ja. Also Frauen-Science-Fiction ist übrigens auch ein ganz tolles Thema, über das man bei Gelegenheit mal sprechen könnte. Ich kann da gerne was vermitteln. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Es gibt einen sehr großen Unterschied, den der Frank Gehrig schon angedeutet hat, zwischen Fantasy und Science Fiction. Fantasy ist eigentlich im Großen und Ganzen immer dasselbe und will auch im Großen und Ganzen immer dasselbe. Und die Leser oder Zuschauer von Filmen möchten auch dasselbe. Die möchten sich in dieser Welt verlieren, die möchten in eine Welt eintauchen, aber sie möchten sich nicht irgendwo anstoßen. Ja? Sie möchten das genießen. Und ich glaube, dass es bei Science Fiction sehr viel darauf ankommt, dass es neue Ideen gibt und sich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen, ist für einen Leser immer eine gewisse Herausforderung. Darauf muss man sich einlassen, darauf muss man sich einlassen wollen. Und möglicherweise, ich will da niemandem zu nahe treten, möglicherweise ist es einfacher, Fantasy zu konsumieren als Science Fiction.
Ja, ein schönes Schlusswort für unsere Sendung. Da können wir uns alle nochmal auf die Schulter klopfen. Wir sind zwar am Boden, aber wir sind anspruchsvoll. Und das ist doch schön. Vielen Dank an Sven Klöpping und Uwe Post, dass ihr bei uns zu Gast wart. Die Seite deutscheSciencefiction.de, also heißt sie, glaube ich, aber jedenfalls, wir verlinken sie nochmal bei uns auf unserer Sendungsseite. Auch auf die Seiten der Autoren verlinken wir natürlich gerne und empfehlen das natürlich alles teilweise ungelesenermaßen, aber wir empfehlen es, es muss großartig sein. Einfach nach diesem Gespräch bin ich überzeugt. Ja, bitte.
Wenn ich noch eine Sache sagen darf. Wir haben ja mal über die CC gesprochen und ich wollte jetzt nur wegen werbetechnischen Hintergrund noch andere Zeitschriften erwähnen. Da gibt es dann natürlich Nova und Exodus und so. Ne? Also da sind wir auch in dem Bereich, wo halt die Science-Fiction-Leser der CT, also 1%, sag ich mal, oder ein paar Prozent, und zusammengenommen sind die genauso, also lesen, sind die von der Länge her genauso stark wie die zusammengenommen von Exodus und Nova und etc. Also da sind wir schon in demselben Bereich dann, die Leute, die Storys dann genießen können.
Ja, und ich glaube, um den Bogen dann komplett zu machen, erwähnen wir noch Fantastisch und die Space View. Trauern natürlich um Formate wie 2001, Nova, was gab es alles noch damals in den güldenen Zeiten, das Peri-Rodan-Magazin mit seinen Kurzgeschichten. Nova gibt's ja noch. Und ach, Nova gibt es noch. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht tot.
Thomas Rengan. Das hat alles Auswirkungen, was man sagt. Ja, aber wir freuen uns, dass viel da ist und immer noch und verfolgen natürlich alles, was bei den Kollegen von deutscheSciencefiction.de passiert und werden das auch immer als Inspiration für unsere Sendung nehmen. Vielen Dank. Nächste Woche, Thomas Träger, sind wir aber dann wieder im Zeichen des Kommerziellen unterwegs. Ein kommerzieller kann es ja gar nicht sein. Comicfilm, Thor. Wir gucken ihn uns an. In dem Fall melden wir uns dann auch bildlich und erklären, was wir von diesem tollen, wahrscheinlich ja tollen Film, ich sage im Vorfeld immer toll.
Machen
und bin
Werbung
enttäuscht.
Ohne Ende.
Was wir davon halten. Vielen Dank und eine schöne Woche noch. Tschüss.
Tschüss.
Die fantastische Woche. Der Nachrichtenrückblick. mit David Mailänder und Thomas Dräger.